Wir sind alle sexuell offene Personen, die meiste Zeit mit der Handbremse durch die Welt fahren und sich fragen, wann es denn endlich losgeht mit dem fetten und geilen Leben. Und ich sag dir, du bist die Grundlage davon. Was du tust und was du experimentierst, wo du dich traust, deine Angst zu konfrontieren, da ist das geile sexuell offene Leben. Warnung.
Alle Inhalte dieses Podcasts sind Selbsterfahrung und wurden von uns als offiziellen Sexprofis durchgeführt.
Kinder, treibt solchen Scheiß besser nicht zu Hause. Wenn euch was dabei passiert, übernehmen wir keine Haftung, weder für Krankenhausgebühren noch für Sackratten.
Wir sind gegen jede Art von sexuellem Missbrauch.
Und außerdem niemals ohne Schutz am Schniedelwutz.
Ganz wichtig.
Und Popos da draußen. Hier ist der Jones. Hey Jackson.
Hallo Jones.
Hey Jackson, du hörst dich aber komisch an.
Ja, ich bin ein bisschen krank.
Okay, wie wär's, wenn ich dann einfach eine alleine Folge mache?
Kein Problem. Okay, bis dann. Tschüss.
Nein, Leute, so ist es nicht passiert. Die Jackson hat sich diese Woche gedacht, nach den ganzen Jahren, die sie hier gewuppt hat, wird es mal wirklich Zeit für einen fetten Urlaub. Und deshalb hat sie so richtig in deutscher Manier den ersten Flieger nach Teneriffa genommen und hat mich hier im Rein-und-Raus-Imperium alleine gelassen. Und deshalb dachte ich mir, heute ist wieder eine Special-Folge von Rein-und-Raus dran, nämlich die Fan-Folge mit Fragen. Und zwar habe ich euch auf Instagram ein paar Fragen gestellt. Was habt ihr noch nie euch getraut, über Sexualität zu fragen? Was sind ungeklärte Dinge, die ihr gerne wissen wollt? Und dementsprechend ist das heute die Sprechstunde bei Dr. Francie Jones. Und ich werde auf eure Fragen eingehen. Wir haben über 30 Fragen gekriegt. Wow, was für geiles Zeug. Und da ist wirklich auch der heiße Scheiß dabei. Von Penisfragen. Wie lang sollte er sein? Wie groß darf der Altersunterschied sein? Was mache ich, wenn eine perfekte Partnerschaft 10% fehlen? Wieso ist der Hochzeitsboom so groß zurzeit? Wie kriege ich meinen Kopf beim Sex aus? Lalala und so weiter und so fort. Ich habe die Fragen gegliedert und zwar in die großen Lebensbereichen. Bereich Nummer 1, Ficky Ficky. Lebensbereich Nummer 2, Penis. Lebensbereich Nummer 3, Partnerschaft. Und Lebensbereich Nummer 4, Leben. Und jetzt lasst uns mal schön angenehm machen. Wir sind hier in der Praxis von Dr. Jones und dementsprechend, vielleicht könnt ihr es schon hören, Dr. Jones behandelt seine Patienten nur mit einem guten Schluck Wein und zwar einem portugiesischen Pinot Noir Rosé, damit wir hier mal so richtig in Schwung kommen, weil it's sexy time. Und dementsprechend muss ich mich hier mit einem Speedball anschießen, nämlich der Speedball besteht aus Wein, Grüntee und E-Zigarette. Okay. Lass uns am besten einfach mit dem wichtigsten Lebensbereich überhaupt anfangen, nämlich der Bereich Ficky Ficky. Und ich fange einfach an zu labern, oder? Ihr wollt die Fragen wissen, ihr wollt die Antworten hören. Alright, here we go. Frage Nummer 1. Wie fühlt es sich für einen Mann an, in eine Frau einzudringen? Was ist der Reiz? Oh, liebe Fragende, das ist eine gute Frage. Ich glaube, generell ist der Penis und die Eichel durch unser Nervensystem mit dem Gehirn, mit dem Hypothalamus verbunden. Und so wie die Biologie will, ist das eins der besten Gefühle, die es, glaube ich, gibt. Weil ohne dieses Gefühl wären wir nicht auf der Welt. Und wie fühlt es sich an, in eine Frau einzudringen? Ah, meine Güte, es ist einfach eine warme Höhle. Der Penis, die Eichel ist extrem sensitiv dafür. Sobald ich in eine Frau eindringe, merke ich, wie mein ganzes Becken warm wird, wie mein Körper sich entspannt, wie wirklich so eine Art Energielinie meine Wirbelsäule ins Gehirn hochgeht. Wahrscheinlich die Dopaminmaschine so richtig angeschmissen wird und es ist einfach das beste Gefühl aller Zeiten. Und das Geilste daran ist, dass es gleichzeitig auch das Schlimmste ist, was unserem männlichen Leben eigentlich passiert ist. Weil jedes Mal, wenn ich Sex hatte, liege ich im Bett, gucke die Wand an und denke so, wow, krass, ich bin so bedürfnislos gerade. Und einen Tag später fängt die Maschine von vorne an und sagt, hey, wir haben schon echt lang dieses geile Gefühl nicht mehr gehabt. Wie wär's? Wir würden irgendwo eindringen. So fühlt es sich für mich an, in eine Frau einzudringen. Stell es mir ungefähr vor, wie wenn du in eine geile, warme Badewanne einsteigst und du hast den ersten Fuß drin und du bist so, oh geil, okay, jetzt der zweite Fuß, oh Jesus, oh jetzt mein Arsch, aha. So fühlt es sich für mich an, in eine Frau einzudringen, oh ja. Frage Nummer 2, wie schafft man es, sich beim Sex so fallen zu lassen, dass alles andere egal ist? Geile Frage. Hier meine Antwort. Vielleicht ist alles andere gar nicht so egal. Wahrscheinlich bist du wenn du die Frage stellst, hast du vielleicht Probleme beim Sex abzuschalten oder dein Karussell im Kopf, dein Karussell des Tages anzuhalten. Und du hast irgendwelche Gedanken und ich kenne es auch von mir, ich habe irgendwie Sex mit einer Frau, gleichzeitig weiß ich aber, dass auf meinem Konto keine Kohle ist, dass gerade irgendwas Businessmäßiges völlig schief geht und ich bin hier, aber ich bin nicht so wirklich da. Und ich denke, es gibt viele verschiedene Tipps, wie man sich fallen lassen kann. Ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist dafür zu sorgen, dass du in irgendeiner Form ganz da bist. Oft, wenn Sex schwierig ist oder wenn es problematisch für dich erscheint, wenn du irgendwie nicht ganz da bist und du spürst den Sex gar nicht so richtig, dann bist du wahrscheinlich einfach mehr im Kopf als im Körper. Und ich empfehle dir, einfach Übungen in den Körper zu kommen. Das fängt natürlich an mit Dingen wie Meditation, also überhaupt den Unterschied zu kennen zwischen, oh krass, ich bin gerade nur im Kopf oder oh krass, ich bin gerade voll im Körper. Es gibt Wege, dahin zu kommen. Kalt duschen ist zum Beispiel ein Weg für mich, in den Körper zu kommen. Genauso wie schwimmen gehen, wie in die Sauna gehen. Das sind alles für mich Tore, in den Körper zu kommen. Ich war zum Beispiel jetzt vor der Aufnahme in der Sauna, weil ich einfach, wenn ich über solche Dinge rede, im Körper sein will. Ich will das, was ich erzähle, nicht aus dem Kopf erzählen und so intellektuell sein, sondern so gut wie möglich authentisch sein. Der Wein tut den Rest dazu. Wenn du so als Tipp, wenn du, egal ob als Frau oder als Mann, mit einem Partner im Bett bist und du merkst so, wow, ich mache mir Sorgen, oh, klappt das, kriege ich einen hoch, komme ich zu schnell, wie ist es mit meiner Familie, wie ist das mit meiner Ex-Partnerin, gibt es da irgendwas in deinem Kopf? Benennen. Das klingt so langweilig, aber wenn du die Dinge benennst, wenn du es schaffst, authentisch das, was dir im Kopf rumschwirrt, zu benennen mit deiner Partnerin, wenn ihr jetzt in einer Beziehung seid, ihr habt diese Ebene, wo man auch über andere Dinge redet. Wenn du es schaffst, wirklich zu sagen, oh Baby, ich bin gerade nicht richtig hier, ich mache mir Sorgen um das und das, und dann wirklich im Körper bist und so merkst, wie diese Sorge ihren Raum gekriegt hat und dann aber auch gehen darf, dann bist du sehr wahrscheinlich entlastet. Und es geht gar nicht darum, dass deine Partnerin oder dein Partner dir dann eine Antwort geben muss, sondern es geht einfach darum, dass du es ausgesprochen hast. Das Gleiche gilt für Wünsche. Ich glaube, das ist eins der wichtigsten Dinge im Bett, beim Sex überhaupt. Jedes Mal, wenn du einen Wunsch oder ein Bedürfnis hast und du bist nicht fähig, das auszusprechen oder du denkst, es ist nicht adäquat, das hat hier jetzt keinen Platz, dann blockiert dich das oder das führt dazu, dass du irgendwie im Kopf diese Verhandlung führst. Darf ich das? Sollte ich das jetzt tun? Nee, hör auf. Es ist gerade was anderes dran. Sie will es hart, ich will es aber langsam. Ich will eigentlich jeden dazu ermutigen, seine Wünsche so authentisch wie möglich zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es dir vielleicht unangenehm oder peinlich ist, je besser du einen Wunsch äußern kannst, umso höher steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dein Wunsch dir von deiner Partnerin, von deiner Partner erfüllt wird. Und umso glücklicher und umso mehr im Hier und Jetzt kannst du dann auch im Bett sein. Das hat auch was damit zu tun, dann die Emotion ganz zu fühlen, also das ganz zu bekommen, anzunehmen oder das Nein auch zu fühlen und zu sagen, okay, ich habe immerhin meinen Wunsch zum Ausdruck gebracht. Finde ich extrem wichtig, führt auch zu einem Lerneffekt. Ich habe den geilsten Sex gehabt mit Partnern, wo wir ein Spiel gespielt haben, wo es darum ging, hey, was traust du dich gerade nicht zu sagen? Was traust du dich gerade dir nicht zu wünschen? Und vielleicht finden wir einen Weg, dass du für 2-3 Minuten dir das von mir nehmen darfst. Oh, ich hätte gern, dass du mir mal den Po leckst. Okay, kein Problem. Oh, wow, geil. Okay, hier sind 2 Minuten Po-Lecken für dich. Oh, Baby, ich hätte mal voll Bock, dass du mir einen Finger in den Arsch steckst. Oh, okay, würde ich mal ausprobieren. Okay, ich lasse mich drauf ein. Es ist wirklich wesentlich, wesentlich besser, deine Wünsche zu äußern und zu riskieren, dass sie nicht erfüllt werden, weil ich daran glaube, dass sie wahrscheinlich zu 90-95% der Zeit erfüllt werden. Und dann bist du wirklich im Hier und Jetzt und hast nicht dieses Gefühl von alles andere, was eigentlich jetzt gerade egal sein sollte, belastet meinem Kopf die ganze Zeit. Frage Nummer 3. Kann Ariel, die Meerjungfrau, einen Spagat? Nee, mein Lieber, das kann sie nicht, aber sie kann trotzdem auf dein Gesicht setzen. Frage Nummer 4. Wie schaffe ich es, jede Woche Sex mit 6 verschiedenen Frauen zu haben? Lieber Herr R., es gibt mehrere Zugangswege dazu und ich glaube, das Wichtigste ist herauszufinden, ob dieses Konzept in deinem Kopf tatsächlich in das Konzept deines Lebens oder deiner Lebenssituation überhaupt reinpasst. Das ist natürlich die Standardfrage von so vielen Männern zwischen 20 und 30 oder 40 Jahren wahrscheinlich, die irgendwie das Gefühl haben, dass sie ihre Sexualität bisher noch nicht richtig ausgelebt haben und dann denken, wenn die Anzahl an sexuellen Kontakten steigen würde, dann würde auch die Befriedigung steigen. Ich bin nicht sicher, ob das immer der Fall ist tatsächlich. Generell, wenn du jetzt hier sitzen würdest, würde ich dir eher Fragen stellen, als irgendwelche Tipps zu geben. Und ich glaube, das Wichtigste überhaupt ist jetzt zu erkennen, dass das, was du gerade hast, genau das ist, was du willst oder was du kriegen kannst. Es gibt mit Sicherheit Potenzial, mehr davon zu haben, aber ich glaube, die Lebenssituation und so, wie du das Leben immer eingerichtet hast, ist genau so, wie du es irgendwann mal gewollt hast. Und wenn du jetzt was anderes willst, wenn du statt 2x6 im Monat 6x6 in der Woche haben willst, dann musst du dir halt Fragen stellen, was du bisher gemacht hast, beziehungsweise was du in deiner Welt anders machen müsstest, damit überhaupt die Optionen sich ergeben. Also das ist auch viel Arbeit, also zu Tindern, Joy Club, Dates auszumachen, vielleicht Dates auszuhalten. Das ist nicht jedes Date gleich beim ersten Mal auch Sex dabei. Ja, also die, weißt du, eine Frage wäre, wie musst du eigentlich leben, dass das überhaupt für dich möglich ist? Also was ist denn der Lebensstil und würde das überhaupt in deine jetzige berufliche Situation, in deine private Situation überhaupt reinpassen? Das Zweite, was ich dich fragen würde, ist, was bist du überhaupt bereit zu opfern? Also wenn du der Meinung bist, dass dein Job super wichtig ist und du machst gerne Überstunden und du bist 10-12 Stunden bei der Arbeit, dann ist dir aber auch noch wichtig, deine Freunde zu treffen und Dating stresst dich voll, dann wird es wahrscheinlich nicht möglich, überhaupt so viele sexuelle Kontakte zu haben. Also dass so viele sexuelle Kontakte zu haben, hat einen Preis in der echten Welt, den du bezahlst, mit sehr viel Fokus auf diesen Lebensbereich. Und ich bin nicht sicher, ob dann die Befriedigung genau das wieder auswiegt. Und das Dritte, was ich dich fragen würde, Das ist ja eine Vorstellung, also ich bin der Meinung und ich zähle mich oft genug selber dazu, dass das möglich ist. Also du kannst 6-mal Sex in der Woche haben. Und du glaubst gerade, also du fragst mich ja, wie man das macht. Und ich würde sagen, was glaubst du eigentlich, muss jemand machen, der das hat, was du willst? Was macht die Person anders als du? Wie lebt er seinen Alltag? Welche Qualitäten hat er auch? Thema Soft Skills. Wie gut kann der mit Frauen flirten? Wie gut ist er ein Gastgeber? Wie sehr traut er sich überhaupt sexuell zu eskalieren? Ist er eher in seinem, zum Thema vorher, ist er eher in seinem Kopf und merkt überhaupt nicht die Erregung von einer Frau gegenüber oder eben die Nichterregung? Also wie gut bist du mit deiner Männlichkeit und mit dir selber überhaupt verbunden, um eine Person zu sein, die Qualitäten hat, überhaupt das in sein Leben zu holen? Und weil ich den Herrn R. sowieso kenne, würde ich dir empfehlen, weißt du, jeder hat seine persönliche Situation. Und wenn du so etwas willst, dann nimm dir ein Coaching. Nimm dir 1 oder 2 Sessions, wo es wirklich nur darum geht, herauszufinden, was das Bedürfnis dahinter wirklich ist und Lösungswege zu etablieren, die vielleicht auch in deine Lebenssituation, in deine Lebensumstände überhaupt reinpassen. Weil ansonsten bleibt es ein Wunsch und wahrscheinlich Hoffnung, und Hoffen lässt dich leiden in dem Fall. Okay. Lalala, Frage 5. Wie schaut für euch das perfekte Vorspiel aus? Gute Frage. Ich glaube, dass jeder ein anderes Vorspiel hat. Ich glaube, ich kann nur für mich sprechen, das perfekte Vorspiel für mich. Ich habe keinen Bock auf Sex ohne zu küssen. Für mich ist Küssen extrem wichtig. Ohne zu küssen habe ich wirklich auch mehr Probleme mit meiner Erektion. Also irgendwie gehört Küssen als eine andere Art von Eindringen in die andere Person auf jeden Fall dazu. Genauso wie in gewisser Weise die Gespräche vorher. Ich habe überhaupt keinen Bock auf Sex in einem Puff, wo ich einfach nur hingehe, 50 Euro auf den Tisch lege und dann irgendwie rumstammel. Sondern mir ist die Person gegenüber sehr wichtig. Ich muss Lust haben auf die Person gegenüber und darauf, das folgt meistens auf ein lustvolles Gespräch, und das hat was mit Mystik, mit Tiefe, mit Neugier und mit Anteilen. Weißt du, wo ich vielleicht so eine Person oder so einen Glimpse einer Person sehe und neugierig bin, mehr über die Person herauszufinden, dass mich die Persönlichkeit oder der Charakter in irgendeiner Weise anspricht. Und das ist für mich eigentlich das perfekte Vorspiel. Und dann geht es viel um Küssen, Körperkontakt, langsames Vortasten, Neugier erzeugen. Das ist für mich ein geiles Vorspiel. Nächste Frage. Was ist der Reiz daran, mit einer Transe zu schlafen, mit einem Transgender zu schlafen? Ich glaube, dass wir, grundsätzlich ist der Mensch ein Sexualwesen. Wir haben Sexualität ab dem ersten Lebensjahr, ab dem Moment, wo wir auf dem Wickeltisch sitzen oder liegen und irgendwie an unseren Körper erforschen, unsere Beine, unsere Füße anfassen, unseren Schniedelwutz langziehen. Und gleichzeitig sind wir in einer Kultur aufgewachsen, die sehr viel von Scham und Schuldgefühlen und christlicher Erziehung dominiert wird. Und das oft bei vielen, würde ich jetzt behaupten, einfach in die Schamecke. Das macht man nicht, gedrängt wurde. Und dadurch bleibt immer so eine gewisse Neugier, auch bei Männern vor allem, was dieser Schniedelwutz, der an uns dranhängt, eigentlich so kann und was der alles so macht. Und gleichzeitig ist es ambivalent, weil wir sind ja nicht schwul und no homo und so ein Scheiß. Das ist das eine. Das andere, ich glaube, aus sexualpsychologischer Sicht sind Frauen für Männer das angststillende Element im Leben. Das ist die ewige Mama, Frauen und die Brust. Das ist einfach das, was uns Männer beruhigt. Das, was auch viele Männer im Leben blockiert, wenn sie sich immer nur in Partnerschaften und Beziehungen flüchten, weil sie nicht allein sein können, hat oft was damit zu tun, dass sie sich nie wirklich von ihrer Mama getrennt haben. Und ein Transgender, der vereint beides. Das heißt, auf der einen Seite habe ich das beruhigende Element, das ist ja, da hängt ja eine Frau dran, mehr oder weniger, also hat Brüste, war vielleicht mal ein Mann, aber ich nehme eine, die vielleicht sehr weiblich aussieht. Und andererseits hängt da ein Schwanz dran und ich kann endlich mal meinen Spieltrieb, den ich nie ausgelebt habe, irgendwie mal ausleben. Und persönliche Erfahrung von mir, das ist genau der Fall. So dieses, wow, wie wäre es eigentlich, einen Schwanz zu lutschen? Wie ist es eigentlich wirklich, einen Schwanz in sich zu haben? Egal ob vorne oder hinten oder wie auch immer. Es ist so reizvoll, das weckt, kann so viel Neugierde wecken, glaube ich, dass es definitiv wertvoll ist, da auszuprobieren. Und wenn es nur darum geht, dass du mal dich mit einem Transgender triffst und einfach mal Bock hast, so wie ist es denn, einen anderen Schwanz in der Hand zu halten, vielleicht den zu wichsen, vielleicht in den Mund zu nehmen und dann vielleicht weiterzugehen und zu gucken, okay, wo sind meine Grenzen, wo wird es kribbelig bei mir? Solche Dinge zu erforschen, hat sehr viel mit Angst, seine eigene Angst zu erforschen, zu tun. Es gibt zwei verschiedene Ängste. Die eine ist die unmittelbare Angst, das ist die Angst vorm Fallschirmsprung, vorm Bungee-Jumping. Das ist eine unmittelbare physische Angst, die sorgt dafür, dass wir überleben. Also wenn du im Dschungel unterwegs bist und da kommt der Tiger um die Ecke, dann sorgt die Angst dafür, dass du deine Beine in die Hand nimmst und abhaust. Und auf der anderen Seite gibt es die psychologische Angst, die eigentlich so eine generalisierte Angst vor dem Leben ist. Oh, Angst vor dem Unbekannten, Angst vor dem Tod. Das sind alles so Dinge, die so in die Zukunft projiziert sind, aber die sind keine wirkliche Angst, die dein Körper in Aktion umsetzen kann. Und aus der Angst heraus flüchten sich viele in Heterosexualität, in gesellschaftsnormative Muster, die dich vielleicht deine Angst beruhigen, aber auch dein Leben limitieren. Und wenn du es schaffst, deine homosexuelle Seite zu erforschen, diese inneren Grenzen, diese generalisierte Angst, Homophobie ist die Angst vor Gleichem, wenn du die konfrontierst, dann ist das, als würdest du eine Basisangst bearbeiten und dadurch fallen viele unsichtbare, weil generalisierte Ängste in deinem ganzen Leben von dir weg. Hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Angst, Geld auszugeben? Hast du vielleicht gar nicht mehr so viel Angst, unternehmerisch was zu machen, dich selbstständig zu machen? Ich spreche aus eigener Erfahrung. Dieses Thema zu bearbeiten, kann dein Leben in vielerlei Hinsicht befreien. Also yes to Homosexualität erforschen, ja zu probieren eine Transsexuelle aus und traue dich einen Schritt weiter vor in Richtung sexuelle Bandbreite. Here we go. Nächster Lebensbereich, ach, wie passend ist das denn, ist der Penis. Penis- und Männer-Themen. Eine Person fragt zum Beispiel, wieso gibt es so viele Wege zu verhüten für Frauen, aber nur das Kondom für den Mann? Stimmt das eigentlich? Also ich weiß auch, dass es so ein Stäbchen für Männer gibt, dass Männer sich sterilisieren lassen können, dass die Verbindung von den Eiern zum Penis gekappt werden kann. Also ich glaube, da gibt es schon noch mehr Verhütungsmethoden für den Mann. Ich glaube, warum es für die Frau mehr Verhütungsmittel gibt, ist wahrscheinlich, dass es einfacher ist, den Eindringling abzuwehren, also das Ejakulat, das Sperma in dem Moment, als den Eindringling an der Ursache abzutöten. Das ist ein Ding vom Empfangen. Und dementsprechend gibt es wahrscheinlich mehr Verhütungswege für Frauen als für Männer. Also den Bösewicht im Körper abzutöten durch eine Spirale, durch die Pille oder ähnliches. Und trotzdem, ich glaube, Kondom ist immer noch Top 3 der sichersten Verhütungsmittel. Von daher, Männer, nutzt Kondome, meine Güte. Es gibt so viele Krankheiten am Schwanz, die ihr vielleicht gar nicht seht. Kondylome zum Beispiel, Feigwarzen, die bei Frauen Gebärmutterhalskrebs hervorrufen können. Wenn ihr in der Partnerschaft seid, ich mag Sex auch ohne Kondom lieber. Aber dann lasst euch testen, lasst euch checken, dass ihr euch auch wenn es nicht um AIDS geht, gegenseitig keinen Schaden anrichtet. Kondome sind eine gute Sache. Der nächste fragt, wie finde ich das beste Kondom? Oh Jesus! Super wichtiges Thema für mich, deshalb, ich nehme gleich mal einen Schluck Wein, Moment. Oh, here we go. Kondome, die Größe von deinem Kondom ist verdammt fucking wichtig. Als ich nach meiner Porno-Geschichte das erste Mal Sex hatte, oder die ersten Male Sex hatte, hat es mich immer wahnsinnig abgefuckt, dass ich einfach keine Erektion halten konnte. Und mittlerweile weiß ich, dass es auch daran lag, dass ich einfach nur normale Kondome benutzt habe. Und eben jeder Schwanz eine andere Dicke hat. Die meisten Kondome sind lang genug. Die Länge vom Kondom ist nicht das Problem, aber der Durchmesser vom Kondom macht alles. Und ich bin auf eine Kondommarke gestoßen, das ist Werbung, wir kriegen kein Geld dafür. Die heißt My Size. Meine Größe, My MY Size, SIZE. Und ich empfehle jedem Mann, der das jetzt hört, sofort auf My Size zu gehen. Es gibt einen Download-Bereich, du kannst irgendwo durch einen A4-Ausdruck den Durchmesser von deinem Penis berechnen und dir ein Kondom in der richtigen, für dich passenden Größe bestellen. Es gibt wesentlich kleinere Kondome und wesentlich größere Kondome als die Standardformate. Das Standardformat sind, glaube ich, 55 mm. Und ich glaube, das ist Umfang, nicht Durchmesser, Umfang. Was wahrscheinlich für die meisten wirklich zu klein oder zu groß ist. Es ist wirklich sehr wahrscheinlich, dass My-Size-Kondome den wirklich besseren Sitz für dich haben und es sich wesentlich besser anfühlt, der Sex sich viel realistischer anfühlt, als wäre kein Kondom dran. Was alles damit zu tun hat, bei mir früher zum Beispiel, dass die Kondome zu eng waren und das Kondom an sich so viel Druck auf meinen Pimmel aufgebaut hat, dass es wahrscheinlich das Blut aus meinem Schwanz gepresst hat. Das ist ein wirklich wichtiges Thema. My-Size-Kondome, große, dicke Empfehlung. Ich habe hier ein Family-Pack von 1000 Stück, weil ich nicht mehr darauf verzichten will, so geile Kondome zu haben. Nächste Frage zum Pipi-Mann. Wie lange sollte der Penis etwa sein? Oh, Jesus. Hör mir zu, wie ich das sehe auf Instagram, bist du wahrscheinlich eine etwas jüngere Generation, die wahrscheinlich einen riesen Struggle hat, weil sie nicht genau wissen, wie lang ihr Penis ist, beziehungsweise sein sollte, beziehungsweise wann er richtig geil ist für eine Frau. Lass mich generell sagen, es gibt keine richtige Penisgröße. Jeder Schwanz ist gut so, wie er ist. Es gibt Extreme in beide Richtungen. Es gibt Mikropenisse, es gibt Riesenschwänze. Jeder hat sein eigenes fucking Problem. Ich habe endlos Probleme früher gehabt mit Penis, mit meiner Penisgröße, mit einer Penisbiegung. Die Penisse, die du kennst wahrscheinlich, der Großteil der Schwänze, die du kennst, sind aus fucking Pornos. Und die sind gecastet, damit sie extra gerade sind, damit sie einen fetten Durchmesser haben und so lang sind, dass eigentlich alle Stellungen möglich sind, wo eine Kamera zwischen die Beine von einer Frau glotzen kann und der Schwanz immer noch in der Muschi drin ist. Solange dein Penis irgendwo zwischen 5, 15 und 20 Zentimetern ist, hast du einen echt okayen Penis. Genauso mit dem Durchmesser. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass dein Penis so dick ist wie eine Zigarette, sondern du wirst irgendwo in einem Segment liegen, wo der Durchmesser vielleicht zwischen 2 und 5 Zentimetern liegt. Und wahrscheinlich reicht es. Ich habe mir von Frauen sagen lassen, ein dickerer Durchmesser ist wahrscheinlich besser als die Länge vom Penis. Und du fragst ja genau nach der Länge. Ich könnte jetzt eine ganze Stunde über Penisverlängerung reden, weil ich selber wirklich gute Erfahrungen damit gemacht habe. Das wird vielleicht eine eigene Folge mal werden. Aber ich würde dir keine Penispumpe, keine Salben, keine Pillen empfehlen. Das ist alles Bullshit. Hör auf damit. Was ich dir empfehlen kann, ist eine Technik, die nennt sich Jelking. J-E-L-Q-I-N-G, glaube ich. Jelking. Und Jelking ist eigentlich eine Methode, wo du deinen, ich sag mal, zwischen 40% und 60% steifen Schwanz mit deiner Hand so bearbeitest, dass du konstant immer und immer wieder durch das von den Eiern hochziehen mit einem Kreis aus Daumen und Zeigefinger Druck in deinen Zellwänden, in deinem Penis aufbaust und dadurch ein Training machen kannst, wo dein Penisdurchmesser und auch die Länge tatsächlich wachsen kann. Mach das wirklich vorsichtig. Das ist eine Sache for the long run. Das dauert ein halbes Jahr oder ein Jahr, aber du kannst wirklich geile Erfolge damit machen. Wenn du es machst, oh Mann, Männer, ihr werdet wahrscheinlich versucht sein, so schnell wie möglich so einen fetten Penis wie möglich zu kriegen. Macht es nicht, ihr kriegt blaue Flecken, ihr schadet eurem Schwanz, es tut weh. Guckt euch online an, was es zu in Foren, was es für Anwendungen, was es für Beispiele gibt. Wärmt euren Schwanz gut auf. Nehmt ein Bad vorher. Macht den Feuermach-Indianer vorher mit eurem Schwanz zwischen den Händen. Und dann könnt ihr an eurer Länge und euren Durchmesser wirklich geile Erfolge trainieren. Ask Mr. Google for more information, please. So, nächster Lebensbereich ist das Thema Partnerschaft. Hello, rein und raus, Leute. Die Frage lautet, lieber gemeinsame Interessen oder eine harmonische Partnerschaft, in Klammer, ein sehr lieber Partner. Verstehe ich nicht ganz die Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die Frage dahin geht, so sollen wir beide verrückt sein oder sollte einer davon sehr brav sein und alles einfach über sich ergehen lassen? Also eine harmonische Partnerschaft im Sinne von ein Partner ist sehr lieb und hält einfach die Schnauze. Und ich glaube, was ich dir raten würde oder was ich da raushöre, ist so das Thema, wie viel kannst du loslassen, deinen Partner? Beziehungsweise wie viel musst du deinen Partner in der Partnerschaft kontrollieren, damit er dein Partner sein darf? Ich würde immer darauf gehen, gemeinsame Interessen zu haben und komplett verschiedene Interessen zu haben. Ich will nicht einen lieben Partner, der einfach nur alles tut und schluckt, was ich sage und was ich tue, sondern ich will jemanden, der eigentlich ein eigenes Leben führt. Das ist für mich persönlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt, dass zwei ganze Menschen, zwei sich vollständig fühlende Menschen zusammenkommen und noch mehr daraus machen, beziehungsweise ihr Leben, ihr volles Leben, ihr glückliches Leben gerne mit einem Partner teilen, den sie lieben. Immer wenn einer das Gefühl hat, er kann nicht alleine sein, er braucht einen Partner, um glücklich zu sein, dann ist es eigentlich keine Partnerschaft, sondern wirklich eine Bedarfsgemeinschaft. Bitte bleib bei mir, ich bin niemand ohne dich oder ich bin zu wenig ohne dich. Das ist eine Scheißpartnerschaft. Also ich glaube, das Wichtige ist wirklich eine Basis zu finden, wo ich sage, wow, die Person, ich finde die attraktiv, die zieht mich an, ich bin neugierig, immer wieder was über die Person zu erfahren. Ich schätze ihre Eigenheiten, die soll ihre Interessen haben, die soll ihr eigenes Leben haben, die soll einen schönen, also wenn ihr Leben Kuchen wäre, dann soll die einen geilen, geilen Kuchen haben. Und ich bin gern der Zuckerguss auf ihrem Kuchen. Und wenn der Zuckerguss weg ist, auch bei meinem Kuchen des Lebens, wenn sie weg ist, ist mein Kuchen immer noch ein geiler Kuchen. Und das finde ich eine geile Partnerschaft. Wenn das so läuft, wenn gute Kommunikation stattfindet, wenn man gemeinsame Ziele hat und trotzdem sein eigenes Leben hat, ist es eine geile Partnerschaft. Okay. Nächste Frage. Sie ist 19, ich bin 15. Okay oder nicht? Fuck it. Ja, fuck it. Ist okay. Ist okay, weißt du, irgendwann, wenn du irgendwann 35 ist und sie ist 39, dann geht es der ganzen Welt am Arsch vorbei, weil die 4 Jahre Unterschied keinen großen Unterschied mehr machen. Die Frage ist berechtigt, weil du, mein Lieber, bist 15 Jahre alt und sie ist 19 Jahre alt. Und die Frage ist, wie reif du mit 15 bist und wie reif sie mit 19 ist. Ich habe Frauen kennengelernt, die waren mit 19, die konnten reden wie 30-Jährige. Und ich habe Frauen kennengelernt, die waren mit 19 wie 12-jährige Mädchen, die noch Barbie-Puppen brauchen. Der Normalfall aus meiner Weltsicht ist, dass Frauen eher frühreif sind und sehr viel früher Verantwortung übernehmen und sich erwachsener verhalten. Und andersrum ist oft auch der Fall. Jetzt bist du 15 und ich würde sagen, du bist irgendwo, deine Frage geht dahin so, boah, wie viel Kind darf ich noch sein, wie viel Erwachsener muss ich sein? Weil wir haben eine Beziehung, wir haben eine Partnerschaft, sie ist 19. Es kommt drauf an. Ich kann das ja nicht persönlich einschätzen. Ich würde sagen, dass es irgendwann auseinandergeht, weil irgendwann ist sie 22 und es geht in Richtung Ausbildung, Studium und so weiter. Und dann bist du 18 und du bist vielleicht noch ganz woanders am Anfang. Und Partnerschaften sind immer wie, ich sehe Partnerschaften immer wie zwei Menschen treffen sich irgendwo auf einer gleichen Stufe, was das Leben, was die Bandbreite und was die Emotionen betrifft. Und dann wachsen sie ein Stück zusammen. Und das kann ein ganzes Leben lang so gehen. Wenn beide irgendwie immer weiter mitgehen, dann kann es ein tolles Leben sein. Und die Schwierigkeit wird so diese Übergangsphase sein, wenn sie vielleicht in eine andere Stadt geht. Sie wird anfangen zu studieren. Du bist vielleicht noch Schüler. Ich weiß nicht, ob du Abitur machst oder wo dein Weg hingeht. Meine Prognose wäre, es wird irgendwann vielleicht Schwierigkeiten geben. Aber solange ihr glücklich seid zu zweit, sollte euch die Gesellschaft am Arsch vorbeigehen, was sie sagen, was ihr dürft oder was ihr nicht dürft und wie alt ihr sein solltet. Hey, genieß es. Ich wünschte, ich hätte gewusst, wie ich mit 15, 19-Jährigen aufreiße. Mann, wie hast du das gemacht, Alter? Geile Story. Have fun until you don't have fun anymore and then have fun again. Nächste Frage. Was für ein Marathon, Leute. Hä? Halbe Stunde, bang, bang. Nächste Frage. Was machen in einer perfekten Partnerschaft, in der die letzten 10% fehlen? Oh, Jesus. Impuls Nummer 1, ist es eine perfekte Partnerschaft, wenn 10% fehlen? Ja. Bist du dir bewusst darüber, dass es wahrscheinlich nur deine 10% sind, die fehlen und die dein Partner einfach 100% hat? Ist es das, was die Partnerschaft glücklich macht? Ich lese da zwei Definitionen von perfekt raus. Und das eine ist die gesellschaftliche Perfektion. Es ist so, wow, wir haben ein Haus zusammen, wir sind ein Partner, wir haben einmal in der Woche Sex. Objektiv haben wir eine perfekte Partnerschaft. Und dann gibt es die Definition von dir und dir fehlen 10%. Und das Erste, was ich dich fragen würde, weißt du überhaupt ganz genau, was denn die 10% sind, die überhaupt fehlen? Also was ist es denn überhaupt? Willst du mehr Sicherheit? Willst du mehr geerdet sein? Willst du mehr Abenteuer? Willst du mehr Freiheit? Willst du mehr Vertrauen? Also was ist denn überhaupt die Qualität? Was sind denn die 10%, die dir fehlen? Sollte er spontaner sein? Musst du spontaner sein? Welche 10% fehlen? Ich glaube, deine Frage betrifft so viele Leute da draußen, die irgendwie sich nach ein paar Jahren Partnerschaft fragen, so, boah, gibt es da mehr? Wie können wir wachsen? Was ich dir im Coaching empfehlen würde, was ich mit dir machen würde, ist ein sogenanntes Wheel of Life. Also stell dir vor, du zeichnest auf ein A4-Blatt einen großen Kreis. Und die Mitte von diesem Kreis ist die 0 und der äußere Rand vom Kreis sind 100%. Und um den Kreis herum schreibst du verschiedene menschliche Bedürfnisse. Ich gebe dir ein paar als Beispiel. Grundbedürfnisse: Sicherheit, Abwechslung, Verbindung und Liebe, Wachstum, Erfüllung, physische Umgebung, also wo ihr lebt, wie ihr lebt, Spontanität, Freunde. Das könnten alles Begriffe sein, die auf dem Rand bei diesem Kreis stehen. Und du könntest jetzt ausgehen, also wenn die Linie zwischen 0 und 100%, wenn es da eine Linie gäbe zu dem Begriff hin, könntest du eine Markierung machen. Also Sicherheit, ja, also wir sind sicher. Wir haben beide großes Einkommen, wir arbeiten viel. Sicherheit, 100%. Abwechslung, ja, ich hätte gern mehr Abwechslung. Ah ja, da fehlt was. Das sind es für mich nur 70%. Und so weiter und so weiter. Also du machst einmal diesen ganzen Kreis durch und so kommst du überhaupt mal auf die Idee oder auf eine Sektionierung. Also es ist ja nur du nimmst diesen Klotz in deinem Kopf, es sind 10% zu wenig aus dir heraus und du sagst so, okay, was ist denn im Detail genau das, was mir eigentlich fehlt? Und dann kommst du vielleicht irgendwo zum Schluss, dass du sagst, ja, ich wünsche mir, dass er spontaner ist. Und was ich dir in dem Moment, in dem Fall empfehlen würde, das ist ein Konzept von Byron Katie, das nennt sich The Work. Da gibt es online, wenn du googelst The Work von Byron Katie, gibt es mit Sicherheit auch kostenlose A4-Arbeitsblätter. Im Grunde genommen geht es darum, wenn du einen Satz herausarbeitest und da steht dann, er sollte mehr Bock auf Spontanes haben. Oder auf Abenteuer. Er sollte mehr Bock auf Abenteuer haben. Dann drehst du den Satz im Konzept von The Work um und sagst so, er sollte mehr Abenteuerlust haben. Oh nee, ich sollte mehr Abenteuerlust haben. Oh, interessant, was heißt das? Vielleicht sollte ich ihn mehr einladen, Abenteuer mit mir zu erleben. Vielleicht sollte ich ihn mehr einladen zu Spontanität. Also wie, so die Idee dahinter ist, wie kriege ich die Verantwortung für meine Wünsche auf meine Seite? Also wie schaffe ich es, aus einem Du solltest ein Ich will oder Ich wünsche mir von dir zu machen? Weil erst dann hast du wirklich die Möglichkeit, das zu kommunizieren, und erst dann hat dein Partner die Möglichkeit, darauf zu antworten. Also krieg die 10% aus deinem Kopf heraus auf Papier und werd dir bewusst darüber, was fehlt mir wirklich, worum möchte ich meinen Partner bitten. Und dann kannst du wirklich an einer Partnerschaft arbeiten und die vielleicht einfach zu 100% perfekt machen, was ich dir wünschen würde. Okay, okay. Oh, Dr. Jones, ich weiß nicht, ob es der Grüntee oder der Wein ist, aber we are on a roll. Nächste Frage. Wieso ist das Hochzeitsbusiness so am Boomen? Also gemeint sind Hochzeits-DJs, Fotografen, Kleider, Ausstatter und so weiter. Ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Phänomen und das hat was mit großen, es gibt verschiedene Zyklen. So wie es Sommer und Winter gibt, gibt es auch in gewissen Lebensbereichen Innovationszyklen, zum Beispiel von 100 bis oder 50 bis 100 Jahren. Es gibt immer so Zyklen. Und ich glaube, wir sind in einem Zyklus oder in einer Welt zurzeit, die einem relativ instabil vorkommt. So mit diesem ganzen Klimastress, Trump terrorisiert die Welt. Es gibt, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, es gibt über 20 Kriege aktuell auf der Welt. Es gibt sehr viel Innovation im Bereich künstliche Intelligenz. Es gibt sehr viel, ich lese jeden Tag, wenn ich Nachrichten lese, von geplanten Stellenkürzungen von 3.000 bis 30.000 Mitarbeitern weltweit, aber auch deutsche Unternehmen. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, die einem relativ sehr unsicher und instabil vorkommen kann. Und ich glaube, immer wenn wir in so einer Zeit leben, die sehr instabil ist, dann sehnen wir uns eigentlich nach Stabilität und Sicherheit. Also dann suchen wir irgendwie in unserem Leben einen Anker, der uns Beständigkeit gibt. Und ich beobachte das auch und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum viele sich zurückwünschen in so eine Renaissance der Romantik, wo man sich das Ja-Wort gibt und sich einer Person verspricht und auch so ein bisschen dieses, oh wow, ich bin in dieser instabilen Welt nicht mehr alleine, wir haben jetzt geheiratet und wir haben uns geschworen, zusammengehören. Und es ist immer so, ich glaube, das ist so der Wunsch nach konstanten und stabilen Gefühlswelten und irgendwie auch die Suche nach Fülle in einer Welt, wo jeden Tag alles kippen könnte. Und das ist für mich der Grund, warum es das Hochzeitsbusiness so am Boomen ist. Viele wünschen sich genau diese Romantik, das ist so eine Melancholie nach Echtheit zurück. Vielleicht ist es auch Echtheit. So dieses ganze Digitale hängt uns so aus dem Scheißhals, dass wir uns wieder wünschen, Echtes zu erleben und Dinge zu haben, die Bestand haben, die nicht jede Sekunde anders sind, sondern gleichbleibend uns Ruhe und Sicherheit geben. Nächste Frage. Welche Aspekte sind in einer Partnerschaft am wichtigsten? Ich glaube, das zielt sehr wieder auf die Frage von vorhin ab, wo es darum ging, was ist harmonische Partnerschaft versus Interessenvielfalt und gleiche Interessen. Ich glaube, das Wichtigste ist, zwei Personen, die ganz glücklich sind, die teilen sich ein Leben. Im Zweifel wählt jeder sich statt den anderen. Eine gute Basis für eine Partnerschaft ist, dass ich alleine sein kann, dass ich ein eigenes Leben habe und ich niemanden brauche im Sinne von, ich bin nicht gut, ich bin nicht ganz genug, damit mein Leben perfekt ist. Mach dein Leben geil und dann teile es mit einer Person. Das ist das Wichtigste aus meiner Sicht in einer Beziehung und das ist der wichtigste Grundlage überhaupt, in einer Partnerschaft glücklich zu sein und Wachstum zu erleben. Nächste Frage. Offene Beziehung. Wie kriege ich es hin, bei den seltenen Dates den Kopf abzuschalten und einfach die Situation völlig zu fühlen? Habe ich auch vorhin ein bisschen angeschnitten. Also du sagst ja schon selber, Nummer eins, du hast festgestellt, okay, du musst den Kopf abschalten. Dein Kopf ist irgendwie da, der sagt, du solltest nicht hier sein, das solltest du jetzt nicht tun. Oh mein Gott, wenn sie es mitkriegt. Ihr habt zwar eine offene Beziehung, aber wer weiß, ob das zu Bruch geht. Und du bist nicht ganz in deinem Körpergefühl. Also du bist halt einfach, vielleicht machst du dir ein Schauspiel, aber so richtige Erfüllung körperliche wirst du wahrscheinlich nicht erleben. Also da hast du zwar eine offene Beziehung, aber scheiße, bringt dir nichts, weil die offene Beziehung nutzt du gar nicht aus für dich. In dem Sinne, dass du dich glücklicher machst noch vorher. Und jetzt hast du auch nur noch seltene Dates. Das heißt, du bist vielleicht so, ja, was sind es dann? 5, 6 Mal im Jahr hast du ein Date mit einer anderen Frau und jetzt willst du die Situation völlig fühlen. Impuls Nummer 1, vielleicht ist das Date gar nicht so wichtig. Vielleicht ist das nur eine Gedankenform, die dir sagt, dein Leben ist besser, wenn du eine offene Beziehung hast und wenn du Dates haben solltest und Sex mit anderen Frauen. Vielleicht ist das gar nicht dein Bedürfnis. Also wenn du, beobachte doch mal deinen Kopf, was der so sagt auf dem Date. Zweifelt der, macht er sich Sorgen? Denkt er über die Situation nach und ach, soll ich das überhaupt tun? Vielleicht hat dein Organismus recht und vielleicht brauchst du gar keine offene Beziehung. Vielleicht bist du tatsächlich ein Mensch, der monogam leben will und dadurch glücklich wird. So, nur weil die ganze Welt offene Beziehung und Freiheit von jedem feiert, heißt das nicht, dass es deiner Persönlichkeit entsprechen muss. Das ist ein wichtiger, wichtiger Punkt. Ich empfehle dir auch in dem Sinn, ich empfehle allen von uns in allen Workshops, einen Persönlichkeitstest zu machen. Es gibt das DISC-Modell, es gibt die 16 Persönlichkeiten. Ich persönlich bin ein großer Fan von den 16 Personalities, 16personalities.com. Ist ein cooler Test, kommt tendenziell eine Persönlichkeit heraus, wo du von dir lernst, bin ich eher introvertiert, bin ich extrovertiert, bin ich ein denkender Mensch, bin ich ein fühlender Mensch, bin ich intuitiv, bin ich bedacht. Einfach um dich einzuschätzen. Vielleicht machst du dir einen riesen Stress um eine offene Beziehung und um Dates und du brauchst sie gar nicht, Mann. Nummer 2, ja, auch wie vorhin. Sorge dafür, dass du ganz da bist. Mach dein fucking Handy aus. Geh kalt duschen. Mach mit dir selber einen Vertrag. Nimm dir diesen Tag, dieses Wochenende mit der anderen Person und hab eine klare Kommunikation mit deiner Partnerin in deiner offenen Beziehung. Okay, pass auf, Baby, ich bin nicht erreichbar. Ich lebe unsere offene Beziehung und ich will mir und meinem Gehirn erlauben, mich zu entspannen und durchzudrehen. Vielleicht drehst du ja durch, ich weiß nicht, was du mit der Frau anstellst. Sorge dafür, dass der Rahmen überhaupt da ist, dass gar keine Zweifel und Sorgen und Schuldgefühle aufkommen. Und dann, ganz klar, ja, auch hier wieder, Leute, lernt eure Wünsche authentisch zu benennen. Ein Wunsch ist authentisch benannt, wenn er sich in deinem Körper plötzlich anders anfühlt, wenn die Emotion stärker wird, wenn du es mit der richtigen Tonlage, mit der richtigen Lautstärke, mit dem richtigen Blick, mit zwei Augen, die dich angucken, gesagt hast. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Wahrheit sich oft verändert. Gefühlte Wahrheit ändert sich, wenn man sie ausspricht. Und wenn du deine Wünsche authentisch aussprichst, dann kommst du dadurch in dein Gefühl und dadurch kommst du in den Moment und kannst wirklich da sein und hast wirklich eine Antwort von deinem Gegenüber und du bist verbunden, statt nur mit dem Kopfgewichse verbunden. Oh Jesus, das war das zum Thema Lebensbereich Partnerschaft. Any questions? Of course not. So, Party People, jetzt kommt der Lebensbereich Leben und Allgemeines. Allgemeine Fragen. So wie zum Beispiel die erste Frage in dem Bereich. Setze ich die richtigen Prioritäten? Ganz ehrlich, wenn du so fragst, wahrscheinlich nein. Wenn du dich fragst, ob du die richtigen Prioritäten setzt, dann setzt du wahrscheinlich nicht die richtigen Prioritäten, sonst müsstest du nicht fragen. Die nächste Frage kommt von der gleichen Person, deshalb schließe ich die gleich an. Geile Frage, betrifft bestimmt keinen von uns. Ist das Potenzial, was ich nutze, das Maximum in allen Lebensbereichen? Nein. Und? Das ist in Ordnung so. Ich glaube, es ist wirklich okay, nicht alle Kekse des Lebens zu kriegen. Weil du lebst in einer Zeit, in einem sogenannten Paradox of Choice, wo du dir bewusst bist, zum ersten Mal seit Generationen, seit Jahrtausenden, dass du andere Leben leben könntest. Vor 1000 Jahren war das nicht möglich. Da wurdest du in deine Zunft geboren und dann war das dein Job und halt die Schnauze. Jetzt lebst du in einer Zeit, wo du jeden Tag auf Instagram rumgangsterst und plötzlich immer wieder mit 100 bis 1000 anderen Leben konfrontiert bist. Und du hast dadurch immer wieder das Gefühl, dass dein Leben irgendwie mehr sein könnte, dass du dein Potenzial noch mehr ausleben könntest. Und das Paradoxe daran ist, du siehst den digitalen Nomaden, der auf Bali sitzt. Du siehst den Typ, der sich gerade einen Ferrari gekauft hat. Du siehst die Person, die glücklich mit einer Familie irgendwie ein Picknick macht. Und du vergleichst ein einziges Leben, nämlich dein Leben, mit dem Durchschnitt von den 10 Leben, die du gerade gesehen hast. Und automatisch hast du den Eindruck, so, ja, natürlich könnte das mehr sein, weil was du siehst von den 10 Leben sind 1000% akkumulierte Lebenszeit. Und davon nur das Top 1% aller geilen Momente. Und im Vergleich dazu kackt dein Leben immer ab. Es ist Bullshit, so zu leben, weil du machst dir dein Leben miserabel. Wenn wir das alles mal weglassen und mal nur auf dein Leben schauen. Du hast kein Instagram, du lebst alleine. Lebst du dein volles Potenzial? Ich glaube, das ist eine Frage, dass sich ein Gehirn stellt, das generell einen sehr hohen Leistungsanspruch an sein eigenes Leben hat. Also du hast ja irgendwo ein Messkriterium und du sagst so, oh, es gibt so ein gefühltes 100% und mein inneres Gefühl sind vielleicht nur fucking 70%. Irgendwas fehlt mir, ich weiß nicht genau was, aber irgendwas fehlt mir. Das sind meistens, und tut mir leid, das ist eine Verhaltensweise aus meiner Sicht, aus therapeutischer Sicht, aus der Traumatherapie, ist das eine sogenannte Trauma-Response. Dein Nervensystem hat gelernt, dass immer irgendwas fehlt, damit es ganz ist und damit Entspannung eintreten kann. So grundsätzlich, Nervensystem, dein Leben funktioniert auf deinem Nervensystem biologisch gesehen mit dem Sympathikus als dem Gaspedal deines Lebens, das so, yeah, go for it, big time, das morgens dich aus dem Bett rausbringt, und dem Parasympathikus, der dich entspannt, der deinen Körper herunterfährt und der sagt, ist das geil hier, jetzt kann ich endlich sein. Also es gibt so verschiedene Stufen aus Sicht von einem Nervensystem, und die erste Stufe ist so, ich kann sein. Der zweite Gang in deinem Schaltwagen des Lebens ist so, ich will. Der dritte, wenn du schon richtig hochdrehst, dann kommt so das, ich muss. Und wenn du zu lange im dritten Gang gefahren bist, ohne wieder runterzukommen von dem Trip, dann kommst du irgendwann in den vierten Gang und dann ist es, ich kann nicht mehr. Es ist zu viel, was man auch Burnout da nennt. Wenn du jemand bist, der immer in seinem Leben das Maximum will, und ich kenne die Lady, die die Frage gestellt hat, so, du willst im Job 100% geben, du bist eine Frau, du arbeitest in einer Männerdomäne, du musst mehr Leistung bringen als die meisten, dann gehst du aber heim und nee, das Wochenende hört nicht auf, du stehst am Wochenende um 7 Uhr auf, du hast nämlich krassen Sport, du machst intensiven Sport, du machst Kampfsport, du machst Crossfit, bam, du haust alles raus, und dann hast du auch noch Tiere, dann hast du auch noch ein Haustier zu pflegen und noch ein Typ da auf der Couch sitzt, das heißt, dein ganzes Leben ist eigentlich so vollgeballert, dass es für die meisten Leben eigentlich so 200% voll wäre, aber dein Nervensystem hat immer noch nicht genug und sagt, 10% fehlen. Irgendwas, es braucht noch mehr. Die Antwort darauf ist, dein Nervensystem braucht nicht mehr, dein Leben braucht weniger. Du musst eine Position kommen, wo dein Parasympathikus ganz natürlich wieder durch eine Sauna, durch einen Spaziergang im Wald, wieder deinen ganzen Organismus, dein Drang nach vorne, deinen Hunger wieder runterbringt auf das Level von, das Leben ist schön, wie schön ist es einfach nur zu sein und hier an die Wand zu gucken. Wenn du das nicht machst, wenn du immer in diesem Hunger drin bist, dann hältst du dich davon ab, dein Trauma zu erleben, indem du immer noch mehr zu dir holst. In dem Fall, wenn du in dieser Spirale drin bist und wenn du so gestresst bist, und wenn ich dir mal eine Meditation anbieten würde, also wenn du jetzt hier auf dem Stuhl sitzt und wir gucken uns eine Stunde lang an, dann wärst du so krass mit deinem Trauma, mit deinen Ängsten, mit deiner Maschine in dir drin konfrontiert, dass du wahrscheinlich durchdrehen würdest und in Tränen ausbrechen würdest. Um das zu vermeiden, machst du genau das Gegenteil, nämlich du machst einfach nur mehr. Du dissoziierst dich, du machst mehr da draußen in der Welt, dass du dich selber nicht spüren musst. Solange du dich nicht spürst, kommt dir dein Leben in vielen Lebensbereichen sinnlos vor. Ganz einfach, weil du nicht mit den Sinnen dabei bist. Weil du deine Sinne nicht spürst, dein Fühlen, dein Riechen, dein Hier im Jetzt sein. Wie fühlt es sich an, überhaupt hier zu sitzen? Ah, oh, wow, mein Gewicht ist auf den Beinen. Das sind Dinge, die deinen Parasympathikus stimulieren, die ganz natürlich die Bremse deines Lebens einwerfen und dich einfach nur Mensch sein lassen. Und ich empfehle dir, das zu kultivieren, Yoga zu machen, Spaziergänge, Sauna, Eisbad, alles, was dich wieder in den Körper zurückbringt, aus diesem Strudel, aus diesem Ich muss im Kopf raus, weil ich garantiere dir, wenn du dieses ich muss mehr über Jahre durchziehst, dann kommt Instanz Nummer 2 in deinem Nervensystem, weil der Parasympathikus, der sagt irgendwann, es reicht. Und dann kommst du in den Gang Nummer 4, ich kann nicht mehr. Und wenn du im ich kann nicht mehr bist, dann kommt dein Parasympathikus und sagt, und jetzt, meine Liebe, kriegst du die Vollbremsung deines Lebens. Und dann liegst du 3 Monate im Bett und du kannst gar nichts mehr tun. Und das wünsche ich dir nicht. Ich empfehle euch einen Film zu diesem Thema auch, so was wäre, wenn, ich könnte doch mehr sein als. Es gibt einen geilen Film, habe ich vor ein paar Tagen gesehen, der heißt Mr. Nobody. Und Mr. Nobody ist der einzige Mensch auf der Welt, der grundsätzlich die Fähigkeit hat, alle Lebenswege seiner Entscheidungen im Vorhinein zu sehen. Das heißt, der ist nicht so, ah, okay, gehe ich links oder rechts, es gibt im Leben nur eine Entscheidung, wenn ich links gehe, dann bin ich links gegangen, wenn ich rechts gehe, dann bin ich links gegangen, sondern der kann alle möglichen Lebenswege leben. Der kann sich in links, also wenn er links geht, reindenken und wenn er rechts geht, reindenken. Der kann sich reindenken, was passiert, wenn er die U-Bahn nimmt, wie sein Lebensweg dann verläuft. Und er kann sich überlegen, wie es wäre, jetzt den Fußweg zu nehmen und wie sein Leben anders laufen würde. Vielleicht geht er den Fußweg, er trifft die Liebe seines Lebens und ein anderes Leben resultiert aus seiner jetzigen Entscheidung. Das Interessante bei diesem Film ist eine Aussage, die heißt: Vorher hatte ich Angst, mich zu entscheiden und konnte mich für keinen Weg so richtig entscheiden. Jetzt kenne ich alle Entscheidungswege und ich kann mich für keinen entscheiden, weil ich den Outcome, das Ergebnis von jedem Lebensweg kenne. Das heißt, die Aussage von dem Film ist, hey Mann, das Leben ist ein Spielplatz. Es gibt keine richtige Art zu leben. Jedes Leben am Ende betrachtet ist das richtige Leben. Es gibt kein unvollständiges Leben. Es gibt kein Leben, was du nicht zum Maximum gelebt hast. Immer alles, was du jetzt heute gelebt hast, war das Maximum deines Lebens. Es kann nicht anders sein. Das heute, was ich heute erlebt habe, waren 100% und Punkt. Und entspann dich, lehn dich zurück. Dein Leben ist groß, es gibt viele verschiedene Wege, es gibt nichts zu verpassen. Verpassen ist nur ein Gedanke, der rekursiv auf dein Leben zurückblickt, auf deinen Tag und denkt, es hätte mehr sein können. War es aber nicht. Dein Leben und dein Lebensweg ist immer ganz genau 100% ganz. Deep shit, right? Deep shit, das ist Philosophie von Dr. Jones. Noch 3 Fragen haben wir, Leute. Es wird ein bisschen länger sein, es wird ein bisschen länger gehen, wenn ich hier so abgehe. Deshalb nochmal einen großen Schluck von meinem geilen Rosé aus Portugal. Frage Nummer 2 allgemein, welchen Sport machst du? Ich habe die letzten 5 Jahre CrossFit gemacht, habe das mega, mega geliebt, habe aber irgendwann gemerkt, dass auch hier mein Nervensystem, mein Organismus nicht mehr so, oh ja, geil, Sport, sondern oh fuck, Sport, ich muss durchhalten, in diese Zone gekommen ist, wo es eigentlich Überforderung war. Ich habe gleichzeitig viel gearbeitet, viel Veränderung erlebt und noch diesen krassen Sport 3-mal die Woche gemacht. Und irgendwann dachte ich so, boah, krass, ich kann nicht mehr. Ich hatte einfach keine Kraft mehr, CrossFit zu machen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht. Ich gehe jeden Morgen um 7 Uhr ins Fitnessstudio. Ich mache Kettlebell-Training, Gewichtheben, Bankdrücken, Backsquats, so das schwere Zeug in Verbindung mit Kettlebell-Training ist mein Sport der Wahl zurzeit. Und ich schwimme. Ich gehe regelmäßig schwimmen. Sehr geiler. Schwimmen ist ein geiler Sport. Ganzer Körper. Nächste Frage. Warum stehen so viele Männer auf füllige Frauen im Bett? Oh Jesus, füllige Frauen. Hallo, füllige Frauen. Ich mag grundsätzlich alle Frauen, muss ich dazu sagen, aber füllige Frauen haben einen ganz eigenen Reiz. Und ich glaube, also was mir der erste Gedanke, der mir gekommen ist bei füllige Frauen, kennt ihr die Venus von Willendorf? So, es gibt von den letzten 20, 30.000 Jahren gibt es sehr viele Frauenidole oder Puppen aus Stein gemacht, die so die Fruchtbarkeit der Frau dargestellt haben. Und die Venus von Willendorf, die ist eine opulent füllige Frau mit geil großem Arsch, mit riesigen Titten, Bauch, so wow, richtig füllige Frau. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Fruchtbarkeit für uns Männer. Das ist ein Zeichen für unser biologisches Gehirn, das sagt so, wow, also diese Frau, Mann, die hat die gute Ausstattung, die ist gut ernährt, die hat große Brüste, da ist viel Milch drin für meinen Nachwuchs. Da will ich gerne meinen Nachwuchs reinsetzen. Und ich glaube, das ist einfach, das ist das, was füllige Frauen anziehend macht. Ich habe nicht viel übrig für Frauen, die nur so ein abgemagertes Skelett sind. Das finde ich irgendwie nicht so angenehm, weder beim Kuscheln noch beim Sex machen, mit einem Skelett im Bett zu liegen. Ich mag Frauen, an denen was dran ist. Und das klingt so dumm, wie so ein Stammtisch. Ich mag Frauen, wo es dran ist. Aber es stimmt wirklich. Ich mag einfach Frauen, die einerseits die Kurven an der richtigen Stelle haben und andererseits extrem selbstbewusst damit sind. Was ich nicht mag, sind Frauen, die sich zu dick fühlen, obwohl sie überhaupt nicht dick sind, und mir irgendwie eine Scheiße vorlabern, so, oh, mein Bauch, ich sollte abnehmen. Das mag ich gar nicht. Aber eine füllige Frau, die sagt, hey, Alter, ich habe einen geilen Arsch. Was gibt's Cooleres, Mann? Was gibt's Cooleres, Männer? Was gibt's Cooleres, füllige Frauen da draußen? I love you. Nächste Frage. Wann haben eure Freunde davon erfahren, dass ihr sexuell offene Personen seid? Ich habe dazu eine witzige Geschichte dazu. Ich war vor einigen Wochen in meiner Heimat, wo ich herkomme, und habe so meine ältesten Freunde eigentlich getroffen, so aus der Schulzeit. Und ich habe nie wirklich das Rein- und Raus-Thema groß kommuniziert. Ich habe nie Bisexualität und Transen-Experimente. Warum soll ich es wirklich kommunizieren? Warum soll ich es jemandem auf dem Tablett präsentieren? Hey, übrigens, habt ihr schon erfahren, ich habe einen Schwanz geblasen. Bringt ja nichts. Und auf der anderen Seite dachte ich so, boah, krass, Mann, die kennen mich so lange und die kennen eine alte Version von mir. Mann, wenn die mitkriegen, dass ich so einen Podcast mache und freie Sexualität und eine offene sexuelle Person bin. Boah, ob das so gut ankommt, ob die noch meine Freunde sein wollen. Dann war ich an einem Wochenende dort und wir waren abends unterwegs auf einem Konzert und alle haben den Podcast, mein Buch über Pornos und so ziemlich alles gewusst, was wir bis hierhin in diesem Podcast gelabert haben. Und ich habe gemerkt, dass es scheißegal war. Ich habe gemerkt, dass mich ein Fick interessiert hat, was die darüber denken, wie ich meine Sexualität lebe. Und im Gegenteil, ich habe gemerkt, und wie soll es auch anders sein, dass meine Art von offener Sexualität etwas ist, was die Leute extrem neugierig macht, weil sie selber mit ihren Ängsten, mit ihrer Scham, mit ihrer Zurückhaltung, mit ihrer Befangenheit konfrontiert sind. Ein Freund von mir hat gesagt so, ja, ich habe schon gesehen, dass es Rein und Raus auf Facebook gibt, aber ich kann doch nicht in meiner Arbeit Rein und Raus liken auf Facebook, weil was denkt dann mein Chef? Und ich dachte mir so, wow, was für eine kleine Welt, Mann. Was soll dein Chef dagegen haben, dass du Rein und Raus hörst, dass du dich über Sexualität weiterbildest, dass du irgendwie neugierig bist, neue Erfahrungen zu machen? Was ist das für eine kleine Dorfwelt, in der du lebst, wo du Angst davor hast, in irgendeiner Form aus der Norm rauszufallen? Und genau das ist die Krux dabei. Wir alle haben irgendwie so eine völlig unsichtbare Idee davon, wie das normale Leben aussieht. Und ein Großteil von den Freunden haben eine normale Beziehung, die haben normal geheiratet, denen ist normal langweilig, die suchen normal wie jeder andere einen Urlaub, wo sie 2-3 Wochen im Jahr zumindest eine Rechtfertigung haben für ihren Arbeitsplatz. Sie leben normal und sie sind fucking gelangweilt von normal. Das heißt nicht, dass du deinen Job kündigen sollst, aber ey, denk mal ein bisschen out of the box. Es gibt kein normales Leben. Ich habe noch nie eine normale Person kennengelernt und es ist so abnormal zu glauben, dass man normal leben könnte. Und das ist eigentlich für mich die Grundaussage über das Leben. Wenn du glaubst, normal zu leben, bist du so abnormal. Also mach doch was Abnormales draus. Geh doch raus, geh mal in den Swingerclub mit deiner Alten. Mach doch mal eine offene Beziehung, mach doch mal einen Dreier. Geh doch mal raus und wenn sie Bock hat auf den Typ oder wenn du Bock hast auf die Frau, hey, sag's doch mal, boah, wie wär's denn mal zu dritt zu vögeln? Hey, what a surprise, was da alles nicht Geiles passieren kann. Wann meine Freunde davon erfahren haben, viel zu spät, Mann. Viel zu spät. Wir sind alle sexuell offene Personen, die meiste Zeit mit der Handbremse durch die Welt fahren und sich fragen, wann es denn endlich losgeht mit einem fetten und geilen Leben. Und ich sag dir, du bist die Grundlage davon. Dein, was du tust und was du experimentierst, wo du dich traust, deine Angst zu konfrontieren, da ist das geile, sexuell offene Leben. Ist ja nicht so, dass wir bei Rein und Raus auch mittlerweile Workshops dazu anbieten würden, wo es darum geht, so, hey, was sind denn überhaupt die Referenzen, die ich brauche, um so ein geiles Leben zu haben? Was ist denn meine Zurückhaltung? Was ist denn meine Art von Scham und wie kann ich die durchbrechen? Wenn du das hörst, irgendwann am Sonntag, Nachmittag, Abend, dann ist auf unserer Website sind neue Termine für neue Workshops veröffentlicht. Wir haben eine große, große Nachfrage. Wir sind ausgebucht. Und ich kann dir nur empfehlen, solche Workshops, wir werden da keine Millionäre davon. Aber es ermöglicht dir, Referenzen zu sammeln, die dein ganzes Leben lang dich beeinflussen können. Und zwar positiv befreien können von Langeweile, von nicht ausgedruckten Wünschen, von Orgasmuslosigkeit, von Langeweile im Bett. Meine Güte, macht das, wie geil. Letzten Fragen. Wie sind eure Erfahrungen mit Joy Club? Empfehlung? Fragezeichen. Weil Tinder ist so abgefuckt. Ach, Tinder ist eine scheiß Arbeit. Und ich habe mittlerweile gelesen, dass Tinder dafür sorgt, dass du an der Stange gehalten wirst und Matches kriegst, die gar keine Matches sind. Und ich habe so viele scheiß Tinder-Chats, wo ich eigentlich echt offen bin und die Frau sich selber so verbaut. Wie ist das bei dir mit One-Night-Stands? Nee, keine One-Night-Stands, aber ich würde schon gern vögeln, bevor ich dich heirate. Was hast du gesagt, vögeln? Oh, Jesus, was für eine Arbeit, auf Tinder ein Sex-Date zu kriegen, wirklich. Joy Club ist direkter. Joy Club würde ich dir... Es ist schwierig. Als Frau, wenn du dich auch als Frau auf Joy Club anmeldest, du hast einen relativ guten Text und du hast ein Bild von dir, dann wirst du zugeschissen von Sexangeboten. Also gerade weil es eine Frau ist, die fragt, ja, ich empfehle es dir sehr. Ich empfehle dir aber auch sehr, einen sehr guten Text in deinem Profil zu schreiben, wo da genau darin steht, was du suchst, was du nicht suchst, wie du dich treffen willst, wie du jemanden kennenlernen willst, bevor ihr vögelt. Joy Club ist sehr sexuell. Aber als Frau würde ich dir raten, du machst die Regeln, weil ich glaube, du wirst voll geschissen mit Schwanzbildern, die du nicht erfragt hast. Männer auf der anderen Seite, fuck, wir haben es nicht leicht. Wir müssen wirklich kommunizieren lernen. Hört auf, Schwanzbilder zu schicken. Schreibt intelligente Nachrichten. Schreibt was über euch. Zeigt Interesse an der Person. Lest den Text von der Frau wirklich auf Joy Club durch. Geht auf ihre Profilbilder, geh auf ihren Text ein. Nimm deine Notgeilheit zurück und zeig Interesse an der wirklichen Person. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was habe ich schon oft erzählt, egal zum Thema Dating, egal ob du mit 6 verschiedenen Frauen in der Woche schlafen willst oder ob du auf Joy Club einfach unverbindliche Sexdates haben willst. Es gilt für alles. Wir sind Menschen. Wir wollen Verbindung. Das ist ein Grundsatz, ein Grundwert von meinem Leben. Ich glaube, wir wollen am Ende Verbindung mit uns selbst und mit anderen. Und wenn du nur in deinem Kopf bist, wenn du immer nur aus deiner Welt heraus laberst und du bist zwar am Essen, aber du siehst die Person gar nicht, du siehst nur deinen Scheiß, deine Limitierungen, deine Glaubenssätze. Und dann kommt es nicht zur Verbindung, dann kommt es nicht zum Sex, dann kommt es nicht zur Lust und dann kommt es nicht zur Erregung. Wie viele Männer habe ich schon in Gruppen und so weiter gehört, die keinen hoch kriegen, wo ich mir denke, ja, natürlich kriegst du keinen hoch, du bist ja nur in deinem Elfenbeinturm. Da ist ja gar keine andere Person, auf die dein Schwanz überhaupt geil sein könnte. Frag doch mal die Frau, den Mann gegenüber wirkliche Fragen. Hey, was bewegt dich in deinem Leben? Hey, wie lernt man dich wirklich kennen? Was hat dich am meisten verletzt? Was wünschst du dir von deinem Leben? Was wünschst du dir als 90-Jähriger über dein Leben gesagt zu haben? Das sind noch Fragen, wo eine echte Person eine echte Antwort gibt. Und wenn du solche Fragen stellst, dann ist es ganz natürlich, wenn man eine gute Basis hat, wenn man kein Vollhorst ist, wenn man keine Bitch ist, die eh nur Männer ausspielen will, wenn man kein Depp ist, der eh nur Frauen ficken will, dann kriegst du eine menschliche Basis. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich eine menschliche Basis und sexuelle Anziehung mit einer Frau hatte, bei einem Date oder auch später beim zweiten, dritten Date, das nicht zum Sex gekommen ist. So viel zum Thema auch, wie kriege ich es hin, mit 6 Frauen in der Woche zu schlafen, Montag, Ruhetag. Genau so, Mann. Du lernst Frauen kennen, du hast Dates, du hast Sozialkompetenz, du hast gelernt, dich zum Ausdruck zu bringen. Wirklich, du hast einen Zugang zu deinen Bedürfnissen, zu deinen Wünschen erlebt. Du hast gelernt, aus deinem Kopf in deinen Körper, in dein Herz reinzugehen und in das Herz der Person gegenüber reinzugehen. Ein echter Mensch zu sein mit echtem Interesse, eine echte Basis, eine menschliche Basis zu schaffen. Mann, oh Mann. Und dann hast du ein wirklich fucking geiles Date. Das war also die Sprechstunde mit Dr. Jones. Boah, krass, ich habe mir den Mund fußlich gelabert. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Wir haben über 20 Fragen beantwortet. Ich hoffe, du bist immer noch dran geblieben. Ich hoffe, dir jetzt nicht den Vogel rausgehauen. Das war schon ein relativ krasser Drogentrip. Hey, wenn ihr mehr Fragen habt, wenn ihr Detailfragen habt, sexperimente2019@gmail.com ist the place to be. Geht auf reinundraus.com für Workshop-Termine, für aktuelle Dates. Wir haben Partys geplant, wir haben größere Workshops geplant. Alles, wo man wirklich lernen kann, in seinen Körper zu kommen, in seine Emotionen zu kommen, ein geiler Typ, eine geile Frau zu sein, sexuell offen zu leben und einen fucking Fick drauf zu geben, was deine engsten Freunde davon denken. Und bis dahin, ich freue mich dann, dass nächste Woche die Jackson wieder dabei ist. Vielleicht wird sie uns irgendwas aus Teneriffa mitbringen, außer irgendwelche Schnitzfiguren. Und bis dahin, habt mal einen geilen Sonntag, habt eine geile Woche. Schreibt uns eine E-Mail and we love you too. Bye bye.